Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, wir hätten heute Besuch. Nicht so netten Besuch wie hier vorne, sondern ein Obdachloser würde sich hier in Ihrer Kirche verirren, wahrscheinlich, weil es wärmer ist als draußen, wo es doch heute wieder so kalt ist. Und stellen Sie sich vor, er würde gerade dann unseren Gottesdienstraum betreten, wenn wir angefangen hätten, unseren Gottesdienst zu feiern. Er würde seine 7 Sachen hier vorne ausbreiten und der Geruch der Straße würde durch den Raum strömen, vermischt mit einer Fahne von übermäßigem Alkoholgenuss. Wie würden Sie reagieren, wenn er sich hinter Sie setzt? Würden Sie die Nase rümpfen, sich wegsetzen von der Quelle dieses durchdringenden Duftes? Zumindest würde ein solcher Gast wahrscheinlich unsere Andacht stören. Eine lebendige Irritation in unserer Mitte. Ob jemand diesen unangemeldeten Besucher begrüßen würde, ich weiß es nicht. Der Predigttext, den ich für heute gewählt habe, hat mit genau so einem Problem zu tun. Jakobus schreibt im 2. Kapitel seines Briefes Folgendes: Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit regiert. Dann beurteilt doch andere nicht nach dem Ansehen ihrer Person. Stellt euch vor, es kommen gleichzeitig 2 Männer in eure Versammlung. Einer ist vornehm gekleidet und an seinem Finger steckt ein goldener Ring. Der andere ist arm und trägt schmutzige Kleidung. Ihr kümmert euch zuvorkommend um den vornehm gekleideten und sagt zu ihm: Setz dich doch hierher auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber sagt ihr: Bleib stehen oder du kannst auf dem Boden sitzen. Legt ihr da nicht unterschiedliche Maßstäbe an und werdet zu Richtern, die Fehlurteile fällen? Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern, hat Gott nicht gerade diejenigen erwählt, die in der Welt als arm gelten? Sie sollten durch den Glauben reich werden und sie sollen das Reich erben, dass er denen versprochen hat, die ihn lieben. Aber ihr verachtet die Armen. Dabei sind es doch die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor Gericht zerren. Sie sind es auch, die den guten Namen in den Schmutz ziehen, den Namen, der bei der Taufe über euch ausgerufen wurde. In der Heiligen Schrift steht: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr dieses wahrhaft königliche Gebot befolgt, handelt ihr richtig. Wenn ihr dagegen andere nach dem Ansehen der Person beurteilt, macht ihr euch schuldig und das Gesetz deckt eure Übertretungen auf. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber ein einziges Gebot übertritt, der hat gegen alle Gebote verstoßen. Von Gott kommt das Gebot: Du sollst nicht die Ehe brechen, und er hat auch gesagt: Du sollst nicht töten. Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber einen Menschen tötest, dann hast du das gesamte Gesetz übertreten. Redet und handelt wie Leute, von denen gilt: Gott wird sie nach dem Gericht richten, das uns frei macht. Denn ein barmherziges Urteil erwartet den, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Ein unbarmherziges Urteil erwartet den, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Aber wer barmherzig gewesen ist, der kann sich im Gericht zu Recht darauf berufen. Liebe Gemeinde, 4 Dinge scheinen mir an diesem Predigttext wichtig zu sein. Erstens, Gott kennt kein Ansehen der Person. Zweitens, Gott nimmt Partei für die Armen. Drittens, unsere Aufgabe, die Armen den Armen auf Augenhöhe zu begegnen. Und viertens, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Zunächst erstens, Gott kennt kein Ansehen der Person. Jakobus wählt ein ähnliches Beispiel, wie ich gerade im Eingang meiner Predigt. Ein Armer und ein Reicher besuchen den Gottesdienst und sie werden sehr unterschiedlich behandelt. Dem Armen wird ein Platz an der Ecke zugewiesen, der Reiche wird mit dem Ehrenplatz bedacht. Jakobus verurteilt das und er ermahnt dazu, den Glauben an Christus frei von allem Ansehen der Person zu halten. Man kann fragen, ja, ist das denn nicht normal, dass so gehandelt wird? Wie anders sieht es denn bei uns aus? Wenn eine besondere Veranstaltung in unserer Gemeinde vorgesehen ist, ein Fest gefeiert wird, dann wird die erste Reihe selbstverständlich für die Ehrengäste reserviert. Oder hat schon mal jemand erlebt, dass in der allerersten Reihe Hinz und Kunz saßen? Besondere Menschen spielen eben auch eine besondere Rolle in unserem Gemeindeleben. Wohltätige Spender werden vielleicht auch ein bisschen bevorzugt behandelt. Jedenfalls war das in meiner alten Gemeinde so. Und Obdachlose, die passen auch nicht wirklich in den Gottesdienst im Ernst. Auch im Konfirmandenunterricht gebrauchen wir in meiner alten Heimatgemeinde immer wieder die Aussagen von Stars und Sternchen, um dem Glauben mehr Gewicht zu verleihen. Und ich glaube, auch bei euch gibt es Broschüren, wo berühmte Fußballer ein Bekenntnis ablegen über ihren Glauben an Gott. Hat das mehr Gewicht als das Zeugnis von Frau Kerner? Jakobus ermahnt uns, diese Praxis mal zu überdenken. Wenn ihr die Person anseht, dann tut ihr Sünde, sagt er. Nicht weniger als das Gebot der Nächstenliebe, also das höchste Gebot, sieht er verletzt. Wenn man sich in seinem Verhalten danach richtet, was jemand ist oder zu sein scheint. Wenn wir meinen, uns doch ein bisschen nach dem Einkommen der Damen und Herren richten zu müssen, erinnern wir uns an ähnlich scharfe Worte von Jesus. Niemand kann zwei Herren dienen, mahnt er uns in der Bergpredigt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das höchste Gebot ist in Gefahr, wenn wir uns in unserem Verhalten nach dem Wohlstand und dem Ansehen unseres Nächsten richten. Gott sieht Menschen mit einem anderen Blick. Er urteilt nicht nach Äußerlichkeiten und er sieht die Person nicht an, sei sie arm oder reich, sauber oder dreckig, schlau oder dumm, jung oder alt, sauber, Jude oder Heide. Er schaut den Menschen direkt ins Herz. Es gab eine Jahreslosung, die uns daran erinnert. Die lautete, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Geben wir also unsere Vorurteile auf. Geben wir es auf, Menschen nach ihrem Äußeren zu beurteilen, nach ihrer Kleidung. Machen wir uns Gottes Perspektive zu eigen. Der meist gut bürgerliche Hintergrund, in dem wir uns als christliche Gemeinde breit machen und in dem wir so leben, der kann manchmal auch ein Hindernis sein, nämlich dann, wenn wir vor anderen die Nase rümpfen, anstatt ihnen als dem gottgegebenen Nächsten zu begegnen. Aber Jakobus ermahnt uns nicht nur die Person nicht anzusehen, er mutet uns sogar noch viel mehr zu. Denn zweitens, Gott nimmt Partei für die Armen. Hört zu, meine lieben Brüder, schreibt Jakobus, Schwestern hat er immer gleich mitgemeint. Hat nicht Gott die Armen erwählt in dieser Welt? Ja, wie kommt er denn da drauf? Die ersten Christen waren einfache Menschen, Fischer, waren viele von den Jüngern Jesu. Und im Römischen Reich waren es besonders Sklaven und Unterdrückte, die zum Glauben an Christus fanden. Auch der Apostel Paulus kommt einmal darauf zu sprechen. Er schreibt: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung, nicht viele Weise, nicht viele Mächtige und nicht viele Angesehene sind berufen. Tatsächlich aber ist es nur eine Episode der Geschichte des Christentums, dass besonders viele Arme und Unterdrückte zum Glauben gefunden haben. Es ist aber der Ausdruck des Willens Gottes. Denn in Lukas 6 steht: Selig seid ihr Armen, denn das Himmelreich gehört euch. Was ist es, das die Reichen daran hindert, ganz zu Gott zu gehören? Er hat doch alle Gebote befolgt. Lauschen wir mal den Stimmen einer Reihe von einfachen Bauern aus Solentiname in Mittelamerika. Aus der Perspektive dieser Bauern ist Reichtum an sich ein Vergehen. Und so sagt einer von ihnen: Wenn jemand reich ist, dann beutet er die anderen aus. Und er nimmt ihnen weg, was ihnen gehört, und er merkt es noch nicht einmal. Ein anderer Bauer stimmt ihm zu: Es gibt keinen rechtmäßig erworbenen Reichtum. Reich werden kann man nur, wenn man stiehlt. Und Reiche stehlen immer. Ein dritter sagt, ein Einwand ist, dann haben sie es von anderen gestohlen, geerbt, dann ist es nicht gestohlen. Und ein anderer antwortet darauf: Doch, wenn sie es geerbt haben, haben sie es von einem geerbt, der es gestohlen hat. Die Aussagen der mittelamerikanischen Bauern bezeugen, wie wenig Gott und der Mammon unter einen Hut zu bringen sind. Die Frage nach Arm und Reich ist nicht weniger als die Frage nach dem ersten Gebot und dem höchsten Gebot. Miriam aus Solentiname sagt, wie unwahrscheinlich, dass einer, der den anderen nicht mit seinem Geld hilft, seinen Nächsten liebt. Gemessen an den Maßstäben in Mittelamerika sind wir hier wahrscheinlich alle sehr reich. Hoffentlich geben wir von unserem Vermögen, auf das es uns nicht ergeht, wie dem reichen jungen Mann, der Jesus nicht folgen konnte, weil er alles hätte aufgeben müssen, oder dem Kamel, das durchs Nadelöhr geht, und dem Reichen, der es nicht tut. Gott ist es nicht egal, wie wir mit unserem Geld umgehen. Gott ist es nicht egal, wie wir mit unserem Geld umgehen. Er nimmt Partei für die Armen. Und es ist drittens unsere Aufgabe, den Armen auf Augenhöhe zu begegnen. Dabei kann es durchaus sein, dass der Arme nicht weit von mir ist. Es muss ja nicht gleich Obdachlosigkeit sein. Armut in Deutschland hat viele Gesichter. So hält es auch der Armutsbericht der Bundesregierung fest. Wenn arm sein bedeutet, nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, dann gibt es viele Arme auch hier in Oberhausen. Jesus hat bewusst die Gemeinschaft mit diesen Armen, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren, gesucht. Auch eine Hure war unter seinen Gefolgsleuten. Jesus' Verhalten gegenüber den Armen stellt die Frage an uns, wie wir uns den Vernachlässigten unserer Gesellschaft, den Ausgegrenzten auf dem Schulhof, den Nachbarn aus der Unterschicht, den Neuen in den Gemeindegruppen, wie wir diesen Menschen begegnen. Geben wir ihnen nur ab und zu ein Almosen unserer Aufmerksamkeit? Oder sehen wir in ihnen gleichberechtigte Kinder Gottes, deren augenblickliche Armut ein himmelschreiendes Unrecht ist, das wir aber mithelfen können, das zu ändern? Das Judentum bezeichnet das Geben von Almosen ganz treffend nicht als Gnadenerweis des Almosengebers, sondern als Pflicht. Zedekah, so heißt es. Also als Gerechtigkeit, die dem Gegenüber widerfahren soll. Orthodoxe Juden haben deshalb immer etwas Kleingeld in ihrer Tasche, weil es eine Pflicht ist, etwas zu geben. Es ist kein Gnadenerweis, es ist eine Pflicht. Wie wichtig es ist, Armen auf Augenhöhe zu begegnen, zeigt auch das Beispiel der Obdachlosenzeitungen, die umgekehrt die Armen von Almosenempfängern zu Geschäftsleuten machen und so mehr als nur die materielle Armut bekämpfen. Regelmäßig finden auch gemeinsame Mahlzeiten von Spendern und Obdachlosen statt, die den Obdachlosen ein Stück Würde zurückgeben und die Kluft zwischen Arm und Reich wenigstens für ein Abendessen überbrücken helfen. Kein Ansehen der Person, wie der Jakobusbrief mahnt, das bedeutet also, allen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Es geht dabei um nichts weniger als um die Erfüllung des obersten Gebots. Viertens, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Vielleicht ergeht es uns, nachdem wir die eindrücklichen Mahnungen des Jakobus und des Evangeliums gehört haben, so wie den Jüngern Jesu nach der Geschichte mit dem reichen Jüngling. Ja, wer kann denn dann selig werden? Das haben sie sich und Jesus gefragt. Tatsächlich ist es aber so, dass es nach Überzeugung der Bibel durchaus von unserem Tun abhängt, wie es uns ergehen wird. Wer barmherzig ist, dem wird auch Barmherzigkeit widerfahren. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, beten wir im Vaterunser. In der Bergpredigt, in der Jesus das Vaterunser lehrt, fährt er dann fort, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater vergeben. Und wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. So wie wir handeln, wird Gott an uns handeln. Das scheint festzustehen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir durch unser Tun niemals Gerechtigkeit erlangen können bei Gott. Angesichts dessen, wie wir leben, können wir nur auf seine Vergebung hoffen. Das war Martin Luthers Erkenntnis, nachdem er mit der Frage intensiv gerungen hatte, wie er denn wohl selig werden könnte. Seine Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und die Antwort lautet, wir können Gott nicht gnädig stimmen. Gott ist gnädig. Allein aus seiner Gnade sind wir gerecht vor ihm. Das entlastet uns nicht von der Verpflichtung, Menschen anzusehen auf Augenhöhe und Partei für die Armen zu ergreifen. Aber das Bewusstsein, von Gott gerechtfertigt und geliebt zu sein, das macht uns frei, im Sinne Gottes zu handeln. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und so möchte ich mit einem etwas veränderten Zitat enden: Gottes Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Gott sei Dank. Amen.